Ja, ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, ich habe heute die Predigt und ich hoffe doch sehr, dass ihr was dafür mitnehmen könnt. Ja, zu Beginn habe ich euch was mitgebracht. Ein Stück Stahl. Ich möchte da jetzt ein Loch reinbohren. Und dafür gibt es Werkzeug. Das ist ein Bohrer. Andi, kannst du den einmal nehmen? Und mir sagen, ob ich damit Erfolg haben werde.
Wie mein Auge sieht, das ist ein Holzbohrer, also nicht.
Nein.
Ist wahrscheinlich nicht.
Das liegt nicht an dem Bohrer, dass der nicht bohren könnte, der kann bohren. Das liegt an dem Material, dafür, dass es so hart ist. Würde ich das damit versuchen, hätte ich unter Beweis gestellt, dass ich wenig Wissen über dieses Werkstoff habe. Ich habe allerdings noch einen zweiten Bohrer mitgenommen. Den gebe ich dir jetzt nicht, das kann ich so sagen. Das ist ein Metallbohrer. Und damit würden jetzt viele Leute sagen, hätte ich schon mehr Chancen, da durchzukommen. Es ist euch, wenn ich jetzt aber sage, dass es ein hochlegierter Edelstahl ist, der auch formbeständig ist bei Temperaturen jenseits der 550 Grad und dass ich selbst mit diesem Bohrer keine Chance habe, da durchzukommen. Mein Wissen über dieses Material hat, ist entscheidend darüber, wie erfolgreich ich bin mit meiner Aufgabe. Ja. Was will ich euch damit sagen? Unsere Aufgabe in der Welt ist es, Gott gehorsam zu sein. So ganz umfassend einmal gesehen. Der Erfolg dabei ist aber dramatisch davon abhängig, wie viel wir über die Eigenschaften Gottes wissen. Unser Gottesbild prägt unseren Lebenswandel enorm. Ich würde sagen, wie wenig anderes auf dieser Welt. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wer ist Gott? Wie ist Gott? Wir kennen alle so ein paar Eigenschaften. Gott ist Liebe, Gott ist Gerechtigkeit, er ist ewig, er ist Geist, er ist heilig, er ist vollkommen, Gott ist allmächtig. Aber Gott ist auch souverän. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft der Souveränität eine Eigenschaft ist, mit der wir, und ich zumindest, ich hoffe, ich nehme jetzt niemandem dafür irgendwie etwas vorweg, aber es ist eine Eigenschaft, mit der ich viele Probleme hatte. Und da gibt es so einige Bibelstellen, davon möchte ich jetzt auch ein paar lesen, gerade einmal in Römer 9. Irgendwie halt es so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich nehme das Buch nochmal weg, vielleicht ist es dann etwas, ob es daran liegt. Ja gut, versuchen wir es nochmal. Ja, die Bibelstelle, die ich als erstes lesen möchte, ist in Römer 9, ab Vers 10 bis 23. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er sich will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er denn noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Stelle gelesen habe, habe ich mir ein dickes Fragezeichen an die Seite gemacht und habe diese Stelle übersprungen. Ich wusste damit nichts anzufangen. Da sind so viele Stellen drin, die mich irgendwie aufhorchen haben lassen, die ich irgendwie komisch fand, die irgendwie mit meinem Gottesbild nicht übereinstimmten. Ja? Wo er zu Mose sprach, dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Wen ich verstocken will, den verstocke ich. Ja, er macht Gefäße zu Ehre, das eine zu Unehre. Was hat das zu bedeuten? So habe ich mir dieses Fragezeichen dran gemacht, aber Gott sei Dank durfte ich vor wenigen Wochen dieses Fragezeichen wegradieren und Antworten erhalten. Ich lasse es nicht nur bei der Stelle, ich habe auch noch zwei andere Stellen. Die andere Stelle, die natürlich einmal in Klagelieder 3, Vers 37, sind nur zwei Verse. Klagelieder 3, Vers 37, wer es aufschreiben möchte, ich lese sie einmal vor. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Die zweite Stelle steht in Jesaja 45, Vers 7. Wer es aufschreiben möchte, lese ich auch einmal eben vor. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe, ich, der Herr, vollbringe dies alles. Schwierig, ne? Das hört sich irgendwie so gar nicht nach unserem Gott an. Das hört sich, finde ich, so sehr willkürlich an. Als würde er tun und lassen, was er möchte. Und das stimmt auch. Dass Gott souverän ist, heißt, dass er sich vor niemandem rechtfertigen muss. Eva ist gestern 18 geworden. Und das bedeutet, dass sie jetzt ein großes Stück Souveränität erhalten hat in ihrem Leben. Sie darf in vielen Dingen jetzt alleine entscheiden, was sie tun möchte. Und so ist das auch bei Gott. Er muss sich von niemandem rechtfertigen. Niemand steht über ihm. Also, was heißt es, wenn Gott sagt, dass es ihm sowohl das Gute als auch das Böse hervorkommt und dass er der Ursprung von Frieden und Unheil ist? Und um das zu verstehen, um gerade auch diese Verse in Römer zu verstehen, müssen wir Gottes Handeln und seine Aussagen uns mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und habe ich eine Textstelle in der Bibel mal rausgesucht, und zwar die Verschleppung von Josef nach Ägypten. Und die möchte ich einfach gerne ein bisschen genauer analysieren, was da passiert ist und wie Gott gehandelt hat. Einmal, um die ganze Geschichte zusammenzufassen, Josef wurde von seinem Vater sehr bevorzugt und seine Brüder waren deswegen sehr neidisch auf ihn. Jakob hat seinen Sohn Josef dann einmal zu seinen Brüdern geschickt, damit er nach ihnen schaue und sie haben ihn dann in einen Brunnen geworfen und ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Er arbeitete sich dort hoch zum obersten Diener im Hause des Potiphas und wurde dann von der Frau Potiphas verraten und verleumdet und landete im Gefängnis. Auch im Gefängnis hat er sich hochgearbeitet. Er hat dort Träume zwei Insassen gedeutet und wurde aufgrund dieser Fähigkeit dann vom Pharao als zweiter Mann im Reich erhoben. Und ein paar Jahre später erfolgte dann eine große Hungersnot, vor welcher Josef nun seine Brüder und seinen Vater retten konnte. Warum war Josef also in Ägypten? Ganz nüchtern betrachtet. Weil seine Brüder sich an ihm versündigt hatten und ihn nach Ägypten verkauft haben. So würde man das von außen her betrachten. Was sagt jetzt die Bibel? Da lesen wir einmal im 1. Mose 45, Vers 5, das aufschreiben möchte. Auch nur ein Vers. Das spricht Josef selbst zu seinen Brüdern, als seine Brüder zu ihm kommen. Und da steht: Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Wir würden sagen, Josef ist aufgrund seiner Brüder dort. Die Bibel sagt, Gott hat Josef nach Ägypten gesandt. Also alles, was passiert ist, muss seinen Ursprung irgendwie in Gott haben. Also auch die Sünde der Brüder? Ist Gott schuld an der Sünde der Brüder? Ist in Gott etwa Sünde? Und um Römer 9, Vers 14 einmal zu zitieren, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei fern. Und um das Ganze irgendwie zu verstehen, müssen wir uns drei Dinge verinnerlichen. Erstens, Gott kennt das Herz des Menschen. Gibt es eine schöne Stelle in Jeremia 17, Vers 9 bis 10. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Das heißt, Gott kannte das Herz der Brüder. Zweitens, Gott kennt die Absichten des Satans. Ihr habt den Teufel zum Vater, ein Vers, einmal in Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Johannes 8, Vers 44. Das nächste, habe ich zwei Stellen, das müssen wir ein bisschen auseinanderdröseln. Gott ist allmächtig und allwissend. Jeremia 32, Vers 27. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Und wenn wir das ein bisschen weiterspinnen, dann schlagen wir einmal Römer 8, Vers 29 auf. Da redet Gott über die Zuversicht der Auserwählten Gottes. Und das ist ein sehr schöner und sehr interessanter Vers, der auch leider oft missbraucht wird. Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Das sind zwei Dinge, die man rein logisch gleichstellen kann. Und dadurch, dass er allwissend ist, konnte er zuvor ersehen. Was heißt dieses zuvor ersehen? Im Urtext, im Griechischen, kann man das übersetzen mit Prognosis. Das heißt, wir kennen dieses Wort zum Beispiel Wetterprognose, das ist eine Vorhersage. Und Gott kann vorhersagen, wie sich Menschen entscheiden werden. Und das Ganze bezieht sich hier auf die Errettung der Menschen. Und er sagt, er sieht die Entscheidung eines Menschen hervor und aufgrund dieser Entscheidung, dieser Prognose, erwählt er den Menschen aus. Gott kann also, wenn man es ganz vorsichtig sagt oder mal plump sagt, in die Zukunft sehen. Und wusste, wie sich Josef seine Brüder entscheiden werden. Gott wollte in seiner Souveränität, dass Josef in der Zisterne landet. Aber die Sünde kam aus den Herzen der Brüder, weil sie sich von Satan haben versuchen lassen. Gott wusste das in seiner Voraussicht und hat es zugelassen. Jetzt habe ich mir die Stelle leider nicht aufgeschrieben. Müsste aber 1. Mose 1. Mose 37, ab Vers 12. Da ist die Geschichte, wo Josef von seinen Brüdern verkauft wird. Da lesen wir das in Vers 13, wo Jakob, hier steht auch Israel, ist hier sein anderer Name, ich will dich zu ihnen senden, also zu seinen Brüdern. Da haben wir das Erste. Gott sendet Josef los. Als nächstes irrt Josef ein wenig umher und findet irgendwann seine Brüder. Und da lesen wir, als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie ihn heimlich umzubringen. Hat Gott die Brüder jetzt nun versucht, dadurch, dass er Josef zu ihnen geschickt hat und sie ihn gesehen haben? Hat er nicht. Können wir lesen in Jakobus 1, Vers 13. Dort steht, dass Gott nicht versucht werden kann zum Bösen. Und dass er auch niemanden zum Bösen versucht. Er hat den Brüdern nur die Wahl gegeben. Und versucht wurden sie von Satan. Satan hat den Brüdern diese bösen Herzen ins diese bösen Gedanken ins Herz gegeben. Und wir können weiterlesen, dass sie nicht versuchten, ihn am Anfang in diese Zisterne zu werfen, sondern sie wollten ihn umbringen. Aber das war nicht Gottes Wille. Und wenn wir das lesen, diesen Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe, in Klagelieder, dort steht: Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Es war nicht Gottes Befehl, Josef umzubringen. Gottes Befehl war es, dass Josef in dieser Zisterne landet. Und so schickt er den Ruben, Vers 21. Als Ruben dies aber hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach: Wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne, dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihm an. Ihn zu töten war nicht Gottes Plan. Es war sein Befehl, ihn in diese Zisterne zu werfen. Ausgelöst war das Ganze auf Gottes Befehl hin. Gesündigt haben aber seine Brüder. Und so hat Gott Unheil über Josef gebracht. Gott gibt den Menschen immer eine Wahl. Wir dürfen nicht glauben, dass Josefs Brüder sich nicht gegen die Sünde hätten entscheiden können. Gott wusste aber in seiner Voraussicht, was wir in Römer gelesen haben, dass sie es nicht tun werden. Aber sie hatten die Wahl. Dafür gibt es eine schöne Stelle in 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Gott lässt uns in seiner Souveränität immer die Wahl zwischen Leben und Tod, Fluch und Segen, Sünde und Heiligkeit. Er könnte diese Entscheidung beeinflussen, rein von seiner Allmacht aus gesehen, und er müsste sich dafür vor niemandem rechtfertigen. Aber er tut es nicht. Er legt uns eine Entscheidung vor. Das Ganze sehen wir auch ganz am Anfang im Garten Eden. Da hat er diesen Baum in den Garten gesetzt. Und es war eine Entscheidung, die er Adam und Eva gegeben hat. Aber er hat sie damit nicht versucht. Wer hat sie versucht? Die Schlange. Satan kam zu Eva und hat mit ihr diskutiert. Und hat ihr diese Frucht schmackhaft gemacht. Hätte Eva sich dagegen entscheiden können? Ganz klar ja. Aber sie hat sich für den Fluch entschieden und Eva nimmt die Frucht. Gott hat damit nichts zu tun. Gott beeinflusst unsere Entscheidung nicht, obwohl er es könnte. Sonst wären wir Marionetten. Manchmal sieht es aber so aus, als würde er es tun, da er unser sündiges Handeln in seiner Voraussicht, in seinen Plan mit einbezieht. Wir können aber nur das tun, was er auch wirklich zulässt. Und das sehen wir ganz schön bei seinen Brüdern. Sie wollten ihn umbringen. Das war nicht Gottes Plan und so schickte er den Ruben, damit sie ihn in diese Zisterne werfen und damit sein Plan weiter vollbracht wird. Naja, ist natürlich nicht schön, in so eine Zisterne geworfen zu werden und ja, diesen Abfall mitzuerleben. Und so stellt sich ganz klar die Frage, hätte es einen anderen Weg gegeben? Warum hat Gott denn das Leid überhaupt zugelassen? Warum musste Josef den Weg dieser Schmerzen gehen? Hätte Gott nicht Josef auf eine andere Art und Weise nach Ägypten schicken können und ihn in diesen Posten reingeben können? Und so kann man sich viele ja, Hätte, Wenn und Aber-Fragen stellen können. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Darüber will ich auch gar nicht spekulieren. Aber was ich weiß, Josef hatte sich trotz all seiner Fehler in seinem Herzen für den Segen entschieden. Für Gott. Aber Gott konnte ihn so nicht gebrauchen. Denn wir kennen die Geschichte, wo er seinen Brüdern und seinem Vater, die seine Träume vorträgt. Und wir wissen auch, dass er von seinem Vater sehr bevorzugt wurde. Und so war Josef sehr hochmütig und sehr arrogant. Gott konnte ihn so nicht gebrauchen. Und im Johannesevangelium Kapitel 15 gibt es da ein sehr schönes Beispiel von Jesus. Das ist das Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Ich möchte einfach nur die ersten beiden Verse vorlesen. Ich glaube, das reicht, um den Gedanken nachzuvollziehen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Josef war bereits durch seine Entscheidung für den Segen eine fruchtbare Rebe. Gott konnte ihn gebrauchen. Aber Gott wollte, dass er mehr Frucht bringt und hat angefangen, ihn zu beschneiden. Und das kann wehtun. Dieser Prozess der Beschneidung ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber es hat Josef geformt, wie es nichts anderes hätte tun können. Und es hat ihn auf seine Aufgabe vorbereitet. Es hat ihn demütig gemacht. Es hat ihn zu einem Werkzeug gemacht, was Gott gebrauchen konnte. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Jesus ganz am Ende von Josefs Leben ihn gefragt hätte, ob es das wert war, all diese Qualen, all diese Schmerzen, dann hätte Josef ja gesagt. Und ich glaube, dass er es wieder gemacht hätte. Dass Josef wieder durch all diese Schmerzen durchgegangen wäre. Gott ist also absolut souverän in seinem Handeln. Er schafft Frieden und Unheil, sowohl das Böse wie auch das Gute geht aus seinem Mund hervor. Und obwohl das Wort Souveränität für uns oft so einen Beigeschmack von Willkür hat, so ist sein Tun doch vollkommen und ohne falsch und ohne Willkür. Da gibt es auch einen schönen Vers in 5. Mose 32, Vers 4, wenn ihr ihn aufschreiben wollt, 5. Mose 32, Vers 4. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treu und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Seine Werke, Gottes Werke, die er hier auf der Erde getan hat, sind Zeugnisse für uns, die wir brauchen, um zu verstehen, dass er sich zwar von niemandem rechtfertigen muss, aber dass er seine Macht auch niemals missbraucht. Er könnte es, aber er hat uns ein ganzes Buch gegeben, in dem er zeigt, dass er es nie getan hat und dass er es auch niemals tun wird. Und mit diesem Wissen möchte ich jetzt noch einmal Römer Kapitel 9 gehen. Und ja, einfach mal so ein bisschen diese kontroversen Verse ein bisschen genauer anschauen und eben mit diesem neu gewonnenen Wissen nochmal durchleuchten. Ich fange bewusst nicht ganz am Anfang an mit dem Vers 13, sondern ich gehe direkt einmal weiter zu Vers 15, ich gehe aber nachher noch drauf ein. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Was wir wissen müssen, ist, dass Paulus hier ein Vers aus 2. Mose 33, Vers 19 zitiert. Einen Moment. Das ist die Zeit, in der Israel vor dem Berg Sinai stand. Und dieses goldene Kalb geformt hat. Und Götzendienst betrieben hat. Und es geht ganz klar hervor, oder was wir auch klar lesen können dort in 2. Mose, dass Gott Israel vernichten wollte, weil sie sich von ihm abgewandt haben. Und Mose stellt sich dann ein bisschen dazwischen und fleht Gott an, dass er es eben nicht tut. Und daraufhin sagt er zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das ist Gottes souveräne Entscheidung, dass er Israel nicht vernichtet hat, obwohl er Grund dazu hatte. In diesem Kontext müssen wir diesen Vers unbedingt lesen. Und so geht es weiter in Vers 16. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Auch das müssen wir im Kontext mit dieser Geschichte lesen, wo Israel einmal zum Berg Sinai gelaufen ist. Aus eigener Kraft sind sie dorthin gelaufen. Und wir lesen, dass sie Gottes Gebote befolgen wollten. Haben sie es geschafft? Nein. Es liegt also nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und Gott erbarmte sich über sie. Und so durften sie weiter leben. Und das Ganze kann man auch ganz gut auf unsere Bekehrung übertragen. Weil ich ja, es ist auch ein wenig schwierig manchmal zu sehen, da gibt es oft Diskussionen darüber, was ich jetzt zu Anfang gesagt habe in Vers 29, Römer Kapitel 8, Vers 29, dass Gott unsere Entscheidung vorhersieht, in seiner Voraussicht. Jetzt lesen wir, dass sich Israel für Gott entschieden hat, sie wollten. Und so glaube auch ich, dass wir uns entscheiden können für Gott, aber dass uns das nicht erretten wird, wie es hier steht. Ich kann mich so viel für Gott und für Jesus entscheiden, wie ich will. Wäre Jesus nicht für mich gestorben, hätte er sich nicht über mich erbarmt, so wäre ich nicht errettet. So muss ich mich zwar für Jesus entscheiden, aber es liegt nicht daran. Weiter in Vers 17, auch eben eine, finde ich sehr schwierige Stelle, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Hatte der Pharao überhaupt eine Chance? Konnte er sich entscheiden? Oder war er nur eine Marionette von Gott? Wenn wir diesen Vers hier so isoliert betrachten, dann könnte das so rüberkommen. Aber wir müssen, wenn wir uns diese Geschichte einmal durchlesen, steht in 2. Mose Kapitel 9 und auch, glaube ich, Kapitel 8, überstreckt sich über mehrere Kapitel, die 10 Plagen, dann lesen wir ganz deutlich, dass der Pharao ja sehr wohl eine Chance hatte, umzukehren. Gott wollte dem Pharao und ganz Ägypten durch diese 10 Plagen zeigen, dass ihre Götter nichts sind, dass sie tot sind. Und wollte und hat versucht, das Volk der Ägypter und den Pharao zur Umkehr zu bewegen und hat diese Plagen in seiner Souveränität über Ägypten gebracht, um sie zur Umkehr zu bewegen. 6-mal verstockte der Pharao sein Herz. 6-mal gab Gott ihm die Chance, umzukehren. Aber im 7. Mal hat Gott in seiner Souveränität entschieden, weil er das Herz des Pharaos kannte, weil er die Absichten des Satans kannte und weil er die Entscheidung des Pharaos kannte, das Herz des Pharaos verstockt. Und warum? Hat er ihn dann weiter bestraft? Hat er Ägypten weiter mit Plagen übersät? Dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Ab dem Moment, wo Gott ihm das Herz verstockt hat, war der Pharao tatsächlich nur noch eine Marionette, um die Herrlichkeit Gottes der Welt zu zeigen. Aber der Pharao hatte genügend Möglichkeiten, umzukehren. Und das dürfen wir hier nicht vergessen. Ja, und die letzten Verse hier, die kontroversen Verse, die hier in Römer 9 stehen, 21 bis 23. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, der ja seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die ihn zu Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Diese Verse würde ich jetzt gerne einmal betrachten mit der Geschichte von Jakob und Esau. Was nämlich schnell passieren kann, ist, dass wir meinen, dass ein Gefäß zur Ehre ein Gefäß ist. Also Gott vergleicht uns Menschen oft mit Gefäßen, die von einem Töpfer gemacht worden sind. Das können wir auch lesen in Jesaja 45, 9 bis 12. Ich bin mir gerade leider nicht sicher. Tut mir leid. Ja, 45, ich lese einfach mal den Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände. Hier sehen wir einmal diesen Vergleich, dass Gott seinen Schöpfungsakt gerne mit einem Töpfer vergleicht, der eben diese Gefäße herstellt. Und wir lesen jetzt ganz klar in Römer Kapitel 9, dass Gott sowohl Gefäße zu Ehre macht und Gefäße zu Unehre. Das heißt, er wählt Menschen zu Ehre oder zu Unehre. Was wir leider oft da reininterpretieren, und das habe auch ich gemacht, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht getan habt, dass man schnell versteht, darunter, dass Gott Menschen zur Errettung schafft und andere für die Verdammnis schafft. Und das geht hier eindeutig nicht hervor. Und das Ganze möchte ich einmal mit der Geschichte von Jakob und Esau ein wenig beleuchten. Hier steht in Vers 13, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Hier könnte das Ganze wieder hervorgehen. Ja? Dass Gott Esau verworfen hat. Und hier müssen wir das Ganze einmal, können wir das Ganze einmal drüberlegen mit den Gefäßen. Jakob war ein Gefäß der Ehre und Esau ein Gefäß zur Unehre. Das heißt aber nicht, dass Esau dadurch partout verloren gegangen ist. Das war Esaus eigene Entscheidung. Wir lesen hier, Esau wurde gehasst von Gott. Hatte Esau eine Chance? Und das Ganze ist relativ zu sehen, dieser Vers. Esau aber habe ich gehasst. Es gibt eine schöne Stelle, wo Gott nochmal dieses Wort hassen in einem relativen Sinn verwendet. Und das lesen wir in Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. So, und das scheint ja irgendwie ein klarer Widerspruch zu sein. Und was Gott hier meint, ist nicht, dass ich jetzt anfangen soll, andere zu hassen, nur dass meine Liebe zu Jesus so groß sein soll, dass meine Beziehung zu Anna wie Hass aussieht. Und genauso ist dieser Vers 13 gemeint. Das kann man auch so ein bisschen mit dem Segen vergleichen, den Jakob erhalten hat und den Segen, den Esau erhalten hat. Jakobs Segen war so groß, dass der Segen von Esau dagegen wie ein Fluch aussah. Und das ist ja damit gemeint, ein Gefäß zu Ehren, das andere zu Unehre. Esau war dadurch, dass er ein Gefäß zu Unehre war, und das hat Gott in seiner Souveränität entschieden, das müssen wir so hinnehmen, aber nicht zur Verdammnis geschaffen. Es war Esaus eigene Entscheidung, es war Esaus sündiges Verhalten, was ihn, er hat von Gott getrennt. Jetzt lesen wir weiter in Vers 22. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Hier lesen wir es nochmal. Es sind Gefäße des Zorns, die Gott nicht zum Zorn zubereitet hat, sondern die zum Verderben zugerichtet sind. Und, wer hat sie zum Zorn zubereitet? Wer hat Esau zum Zorn zubereitet? Nicht Gott. Gott hat ihn nur zur Unehre geschaffen. Er selbst hat sich seinen Zorn aufgeschüttet. Das lesen wir in Römer Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Esau hat sich selbst seinen Zorn aufgehäuft und musste nachher unter dem Gericht Gottes leiden. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Manchmal sieht Gottes Handeln für uns ein wenig willkürlich aus. Aber wie gesagt, Gott kennt unser Herz, Gott kennt die Absichten des Satans und Gott kann unsere Entscheidungen schon im Voraus einsehen. Und das können wir nicht. Wir können nicht in die Herzen der Menschen sehen. Wir kennen selten die Absichten des Satans. Also im Groben ist es uns schon bekannt, aber sein Vorgehen überrascht uns doch häufig immer wieder. Und wir können die Entscheidung der Menschen nicht im Voraus sehen. Und das macht es für uns manchmal ein wenig schwierig, Gottes Entscheidung zu verstehen. Aber wenn wir das Ganze verstanden haben, dass Gott es nicht willkürlich tut, sondern dass er vollkommen ist in seinem Tun und dass seine Wege gerecht sind, dass er ein Gott der Treue und ohne Falsches, gerecht und aufrichtig ist, dann kann uns das Ruhe geben in vielen Altersfragen. Aber auch in Momenten, wo wir Gottes Handeln einfach nicht verstehen. Wenn Gott Frieden schafft und Gutes tut, dann tut er das aus seiner tiefen Barmherzigkeit raus, weil er Freude daran hat. Wenn Gott aber Unheil schafft und das Böse aufstehen lässt, dann weil es notwendig ist, aber niemals andersrum. Er erbarmt sich, über wen er sich erbarmt, und er ist gnädig, wem er gnädig ist. Und wir dürfen seinem Urteil vertrauen. Amen. Ja, ich würde noch einmal bitten, dass wir aufstehen zum Gebet, und dann ist meine Predigt auch beendet. Vater, ich danke dir, dass wir das begreifen dürfen, dass du zwar souverän bist, aber dass du deine Macht nicht missbrauchst, dass du nur das Beste für uns willst, dass du möchtest, dass wir mehr Frucht bringen, dass wir dir näher kommen und dass all das Leid, was uns auch manchmal hier zustößt, schlussendlich nur das Beste für uns ist. Ja, lass uns darauf vertrauen oder hilf uns, dass wir darauf vertrauen können, dass du all deine Wege zu einem guten Ziel führen lässt. Und dass wir nicht anfangen zu zweifeln an deinen Wegen, sondern fest in dir gegründet sind. Vater, ich danke dir für deine Güte, deine Barmherzigkeit, für deine Allmacht, für deine Heiligkeit, aber auch für deine Souveränität. Amen.